So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Team-Podcast-Folge Nummer 122. Der heutige Tag war ein bisschen auf und ab, verwirrend. Wir haben nach einem Thema gesucht und uns sind die Mitglieder immer aufgesprungen und wieder abgesprungen. Und jetzt sind wir in einer Dreierkonstellation zusammengekommen und haben sogar ein gemeinsames Thema gefunden, über das wir sprechen wollen. Hallo Johanna und hallo Nils.
Hallo.
Hi.
Und das Thema, das sich schlussendlich rauskristallisiert hat, sind Erweiterungen. Welche Erweiterungen sind unbedingt, mit welchen Erweiterungen ist unbedingt zu spielen und welche Erweiterungen kann man getrost auch weglassen? Genau, diesem Thema wollen wir uns heute ein bisschen annehmen. Nils, du hast vielleicht schon eine Idee.
Ah, ich hätte ganz, ganz furchtbar viele Ideen zu Pflichterweiterungen und da ich neulich irgendwann leider dann nicht dabei sein konnte, weil mein Kind krank war und ich an dem Tag eigentlich über Spirit Island sprechen wollte, spreche ich jetzt über Spirit Island. denn Spirit Island ist, wer es nicht kennt, ein wunderschönes kooperatives Spiel, was man auch super gut alleine spielen kann. Aber zu zweit macht es am meisten Spaß, finde ich zumindest. Und da gibt es etliche Erweiterungen ja inzwischen. Also ich weiß gar nicht, was man alles als Erweiterung aufzählen sollte. Aber die allererste Erweiterung zum Beispiel heißt Ast und Tatze. Da kamen dann zwei neue Geister dazu und so ein paar neue Mechaniken. Und das ist für mich eine absolute Pflichterweiterung bei diesem Spiel, ohne die ich das Spiel nicht mehr spielen würde. Und ich gehe inzwischen sogar noch einen weiter, aber das liegt daran, dass ich einfach alles davon habe, außer diese Deluxe-Box mit diesen Foil-Geistern, die habe ich nicht. Die nächste Erweiterung hieß dann Zerklüftete Erde und die würde ich auch nicht mehr, also das würde ich nicht mehr weglassen. Da kamen so ein paar Mechaniken rein, die einfach so viel Spaß machen, die das ganze Spiel so viel variabler machen. Das ist für mich ein perfektes Beispiel für ohne geht's nicht.
Das ist eine Ansage.
Mir hat ja das Grundspiel schon nicht gefallen. Macht's die Erweiterung dann irgendwie lohnenswert für mich?
Das ist die Frage, was dir im Grundspiel nicht gefallen hat, würde ich sagen. Also ich finde ja, ich finde die Erweiterung bringt einiges anderes mit rein. Ich meine, es ist immer noch das gleiche Prinzip, ne? Du versuchst dann als Geist die Insel zu befrieden, so ungefähr, auf welche Art und Weise auch immer. Aber durch die Geister, die dazukommen, mit den neuen Mechaniken, die dann dazukommen, also da sind ja auch irgendwie Wildtiere mit reingekommen und Wildnis. Das heißt, manche Sachen werden gar nicht entdeckt, erst wenn da eine Wildnis drin liegt und sowas. Also da sind schon so Sachen mit reingekommen, die das Spiel für mich strategisch viel offener gestaltet haben. Plus haufenweise mehr Karten natürlich, die dann auch diese Sachen irgendwie mit ins Spiel bringen und so. Und es funktioniert trotzdem, das ist das Geile, ne? Auch wenn das irgendwie, ja dadurch der Kartenstapel sich dann verdreifacht so ungefähr, ist es trotzdem egal, welche Karten du ziehst, du kannst immer irgendwie was damit anfangen und also sagen wir mal 80%, 90% irgendwie was damit anfangen. Zumindest mit einer von den vier Karten, die du ja immer zur Auswahl hast. Das ist nicht schlimm. Also es ist nicht so, dass du dann irgendwie die Karten, die du unbedingt brauchst, nicht mehr kriegst oder sowas. Das heißt, das ist so ein Spiel, da gibt es für mich an den Erweiterungen keinen einzigen negativen Punkt und deswegen keinen Grund, die wegzulassen.
Also, weil du mich schon gefragt hast, was mir am Grundspiel nicht gefallen hat, das Spiel ist einfach durchrechenbar ab einem gewissen Punkt, beziehungsweise theoretisch sogar von Anfang an. Natürlich kann ich nicht in die Karten gucken von meinen Mitspielern, aber was mein bester Zug ist, ist meiner Einschätzung nach zumindest, ich habe es dreimal versucht zu spielen und dann nochmal zweimal online und es hat einfach nicht gezündet bei mir. Du kannst einfach alles durchrechnen oder ich muss einfach alles durchrechnen, ja? Das war, hat mir nicht so gefallen. Ja. Also es gibt wenig Zufall.
Ich bin übrigens Mathelehrer. das finden wir geil, ne? Also wir finden, ich mag Spiele eigentlich sowieso, die verschwindend wenig Zufall haben.
Ja, aber dann ist es doch nur noch ein Puzzle, das es zu lösen gilt.
Ja, aber ja, auch. Definitiv. Aber es ist halt ein geiles Puzzle, weil du das Puzzle einfach so unfassbar viel Variation hat. Denn es sind ja nicht nur Geister mit reingekommen, es gab ja dann auch so Nationenerweiterungen und so, wo du dann andere Nationen spielen konntest, gegen andere Nationen spielen konntest und sowas. Und also wir haben auch höchste Schwierigkeit bei Spirit Island ist ja irgendwie Nationenstufe 6 und das haben wir schon geknackt, ne? Nicht alle, wir haben aber auch nie alle probiert, trotz 130 Spielen oder wie viel wir auch immer da drauf haben. Aber das hat einfach quasi das Spiel und dieses Puzzle stärker werden lassen. spannender werden lassen. Denn ich glaube, wenn man das nur mit der Grundbox macht, dann ist es wahrscheinlich doch relativ schnell so, dass du genau weißt, mit welchem Geist du wann, wie, was machen musst und dann das berechnen kannst und so. Und das ändert sich durch die Erweiterung. Es gibt auch in der einen Erweiterung, das nehmen wir aber nicht so gerne rein, weil wir das manchmal ein bisschen zu willkürlich fanden. Vielleicht würde dir das genau gefallen. Da gibt es so einen Ereigniskartenstapel, der dann immer noch mit aufgedeckt wird vor den, also bevor die Invasoren aktiv werden. Das ist quasi vor der Invasorenphase, nachdem diese Schnellphase vorbei ist, kommen dann die Ereigniskarten. Und die bringen zufallsmäßig halt gute und negative Effekte rein halt, ne? Und das wäre dann vielleicht sogar was für dich irgendwie interessant wäre. Und jetzt müsste ich lügen. Ich glaube sogar, die ist schon bei Zerklüftete Erde. Nee, Ast und Tatze? Weiß ich nicht. Müsste ich nachgucken. Erste oder zweite Erweiterung war das schon da drin. Könnte dir vielleicht gefallen?
Weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht probiere ich es irgendwann mal noch aus. Aber irgendwie.
So, auf jeden Fall ist deswegen mein Standpunkt. Es gibt definitiv Spiele, die brauchen eine Erweiterung. Und wahrscheinlich gibt es auch Spiele, die brauchen keine.
Also ich habe auch noch ein Spiel definitiv, was eine Erweiterung braucht. Das Spiel ist schon etwas älter, haben wir früher sehr oft gespielt, mittlerweile kaum noch auf dem Tisch. Rede ist von Battlestar Galactica. Da im Grundspiel, also wir sind auf der Battlestar Galactica, das ist ein Raumschiff von der gleichnamigen Serie. Und dieses Raumschiff wird regelmäßig von Zylonen, also das sind Roboter im Endeffekt, angegriffen. Und im Grundspiel sind in diesem Ereigniskartenstapel Karten enthalten, die sogenannten Aufbaukarten. Also da werden einfach um das Raumschiff die bösen Zylonen einfach aufgestellt, so wie es auf der Karte dargestellt ist. Mit einer Erweiterung kam dann eben das Verfolgerboard, also die Erweiterung heißt Exodus, und da kam das Verfolgerboard mit ins Spiel. Da werden die Karten dann auch aussortiert aus dem Kartenstapel, weil es gibt keinen Aufbau mehr. Die tauchen peu à peu immer wieder auf und wenn man sich nicht drum kümmert, bleiben die auf dem Board. Im Grundspiel war es dann auch so, wenn du dann eben auf Hyperlichtgeschwindigkeit gegangen bist, dann waren alle einfach weg. Und wenn das eben passiert ist, direkt nach dem Aufbau, hast du eigentlich richtig Glück gehabt, dann hast du eigentlich auch gar kein Problem gehabt bei dem Spiel. Und jetzt mit dem Verfolgerboard, da baut sich zwar erst langsam auf, aber wenn du dich nicht drum kümmerst, dann stehen da relativ viele da. Und wenn du in den Hyperraum springst, dann werden die Schiffe nur auf das Verfolgerboard gestellt. Und wenn die Verfolgerleiste dann vollgefüllt ist, dann springen sie dir einfach gerade hinterher. Also das Problem bleibt dann bestehen, du verschiebst es nur ein bisschen. Und das macht das Spiel so viel besser, weil es eben diesen größten Glücksanteil rausnimmt, der passieren kann, wenn eine Verfolgerkarte, eine Aufbaukarte kommt und direkt danach gesprungen wird. Das war schon immer eine schlechte Mechanik und die wurde jetzt damit rausgenommen. Auch die erste Erweiterung, die Pegasus-Erweiterung, ist sehr gut, weil sie da einfach noch ein paar Aktionsfelder mit ins Spiel bringt, die einfach das Spiel bereichern. Ja. Nils, du nix? Du hast das Spiel schon gespielt?
Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht gespielt, aber es klingt doch relativ logisch.
Ja. Ja, dachte ich auch gerade.
Genau, eigentlich Pflicht, aber heutzutage kaum noch zu kriegen. Das Grundspiel allein ist schon auf dem Sekundärmarkt sehr teuer und auch die Erweiterung wahnsinnig überteuert.
Reprint ist dann wahrscheinlich auch nicht in Sicht.
Nee, es wurde ja ein Retheme gemacht mit Unfaithable, Abgrundtief auf Deutsch, genau. Habe ich auch schon gespielt. Spiel spielt sich schon sehr ähnlich, man erkennt die Wurzeln und ich mag es auch sehr. Ich behalte trotzdem beide in meiner Sammlung, weil beide sich doch anders spielen, auch wenn man die Wurzeln von beiden erkennt. Ja. Und auch Abgrundtief hat schon die erste Erweiterung gekriegt, aber die finde ich gar nicht mal so nötig. Da ist das Grundspiel allein schon ganz gut. Die Erweiterung hat dann nochmal drei große Alte mit reingebracht, die verschiedene Dinge tun, aber die braucht man nicht wirklich. Also eine Erweiterung, die man nicht unbedingt braucht. Nur zum Figuren anmalen vielleicht.
Hat jemand denn ein Spiel, wo die Erweiterung das Spiel verschlechtert hat?
Also mir fällt schon eine Erweiterung ein, die zumindest nie erfragt wird. Also in meiner Runde wird schon ganz gerne mal Fantastische Reiche gespielt. Das ist ja ein sehr simples Spiel. Man nimmt jede Runde eine Karte auf die Hand und legt dann eine ab. Und wenn man, ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren, ich glaube 7 Karten oder 8 auf der Hand hatte, dann endet das Spiel, dann guckt man einfach, was bringt Punkte und Karten bringen auf unterschiedliche Art Punkte. Beispielsweise, wenn ich einen Vulkan habe und ich habe gleichzeitig eine Flutwelle, dann canceln die sich gegenseitig aus, aber wenn ich zum Beispiel ein Pferd und die Prinzessin gleichzeitig auf der Hand habe, geben die einander Punkte. Und so funktioniert das ganze Spiel im Prinzip. Und da kam irgendwann mal die Erweiterung, und ich meine, es ist auch die einzige Erweiterung, der verfluchte Schatz raus. Und es tut, was es sagt. Man kriegt da unter anderem dann Fluchkarten dazu. Die kann man einsetzen oder kann man eben auch nicht einsetzen. Und dann kriegt man im Prinzip Negativpunkte, aber kriegt halt irgendeinen coolen Effekt. Nur, dass wir die Effekte irgendwie nie cool fanden und eigentlich in fast jeder Spielerrunde das dann einfach konsequent ignoriert haben und dann noch den Nachteil hatten, dass da zu den schon relativ vielen verschiedenen Karten im Grundspiel dann halt noch 3 oder 4 Typen an Karten dazu kamen, die man dann da auch noch auf der Hand ausbalancieren musste und die dann am liebsten einfach gar nicht gesammelt wurden, weil war dann doch irgendwie zu viel. Da habe ich tatsächlich schon überlegt, einfach nur die Erweiterung abzugeben, weil sie so unbeliebt ist bei uns.
Ja, das kann ich bestätigen bei dem Spiel. Also das Grundspiel hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mit der Erweiterung war das dann einfach eine Schippe zu viel, was das Spiel eigentlich gar nicht gebrauchen kann.
Ja. Ich hatte auch nie so den Eindruck, dass die Effekte cool genug sind, um dann die Negativpunkte in Kauf zu nehmen. Dementsprechend war das dann immer so, einmal angucken, so, ah ja, okay, ich habe diese Fluchkarte. Never mind.
Ich habe auch ein Spiel, was eine Erweiterung bekommen hat, die ich absolut mega unnötig finde. Kanban EV. Nein, Quatsch, nicht Kanban. Wie heißt es? On Mars. On Mars hat nämlich eine Erweiterung gekriegt, wo man das Spiel kooperativ spielen kann. Oder man kann es ganz normal spielen, bloß Aliens greifen eben den Mars an. Alien Invasion heißt doch die Erweiterung. Also, boah, hat das Spiel mir überhaupt keinen Spaß gemacht mit dieser Erweiterung. Ich weiß es nicht. Also das Spiel ist von Vita Lacerda und es ist einfach schön designt, es funktioniert echt gut und diese Aliens, die Idee ist ja ganz toll, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Und auch dieser kooperative Ansatz hat nicht funktioniert.
Ich überlege gerade, ob das einzige Vita Lacerda Spiel mit einer Erweiterung ist. Wenn man jetzt diese ganzen Upgrade-Packs nicht zählt.
Und dann also ist mir fällt so schlecht.
Nee, mir fällt keine Erweiterung, ja.
Also, und da meine ich jetzt nicht, dass sowas wie Vinios nochmal neu aufgelegt wurde oder Kanban EV und so. Vielleicht war das ja so eine Lehrstunde oder so. Hat nicht funktioniert, meine Spiele sind so schon gut, da kommt nichts mehr.
Ja. Also bei Vita Lacerda brauche ich eigentlich keine Erweiterung. Die Spiele sind sowieso schon komplex genug, da braucht man keine Erweiterung dazu. Ja. Und die Spiele sind auch irgendwie so fertig designt. Was willst du da noch weiteres dazu hängen?
Ja. Und auch so abwechslungsreich, ne?
Ja, genau.
Also du kannst ja doch irgendwie immer anders vorgehen, sodass ich nicht das Gefühl hatte bisher bei einem der Spiele, die ich habe, das sind jetzt nicht so viele, dass ich jetzt irgendwas bräuchte, um das Spiel zu verändern, damit es mal wieder interessanter wird. Es ist einfach so immer interessant.
Ja. Aber da gab es auch noch die Invasion-Erweiterung. Mir fällt bloß das Grundspiel nicht mehr ein. Ein Backbuilder. Mach mal eine Fragestunde draus. Es ist ein Backbuilder, es ist eine beige Schachtel, das Grundspiel zumindest. Aus diesem Beutel, den du hast, ziehst du Arbeiter raus und die Arbeiter setzt du dann auf Aktionsfelder und kannst damit dann eben im Königreich rumlaufen, beziehungsweise auch die Arbeiter in ferne Lande schicken.
Ich war für den ersten Moment mit Arbeiter aus Beuteln ziehen bei Aufbruch nach Newdale, aber der Rest passt nicht.
Ich muss kurz gucken.
Du, 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 du. Sven ist weg. Ach, ist das schön.
Aber ich habe das magische Wort Backbuilder gehört. Jetzt bin ich schon interessiert.
Ja, ich auch. Magst du Backbuilder auch so?
Ja.
Ich habe letztens
wieder Quacksalber gespielt. Und
so, und Quacksalber ist eigentlich, ja, es funktioniert, aber das ist so einer von denen, den ich nicht mag. Ich habe jetzt gerade bei Gamefound unterstützt, auf dem Weg nach Alterra oder so. Da war es nämlich so, da sind Würfel in dem Bag. Das heißt, du ziehst aus dem Beutel raus und würfelst und machst dann damit Aktionen irgendwie. Und ich liebe Würfel. Und dann diese Kombination mit dem Backbuilding, welche Würfel packe ich rein? So, mega. Da bin ich mal gespannt, wenn das in einem Jahr oder so hier ist.
Dann musst du dir auf der kommenden Essen-Messe unbedingt mal Fairy Perfume angucken, falls sie das wieder mithaben, beziehungsweise ich glaube, das kommt jetzt auch auf Deutsch. Da hast du eine durchsichtige Bag, beziehungsweise du hast nicht mal eine Bag, du hast so eine kleine durchsichtige Dose und du siehst halt auch, was drin ist. Und dann ist eher die Frage, wie gut kriegst du das da rausgeschüttelt?
Oh Gott. Jetzt sind wir ein bisschen ab vom Thema. Egal, ich habe gerade in meinem weitläufigen Spieleschrank nachgeguckt. Ich habe erst mal gucken müssen, bis ich das Spiel gefunden habe. Orléans heißt es.
Da hätte man drauf kommen müssen.
Ein, wenn nicht der Big Builder, und dieser hat irgendwann mal eine kooperative Erweiterung bekommen. Invasion hieß die, soweit ich weiß. Und auch das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Bei dem Spiel war das das Problem. Du musstest verschiedene Aufgaben dann erfüllen. Einer musste eben die Stadtmauern bauen, oder wir mussten kooperativ zusammen eine Stadtmauer bauen. Wenn die fertig ist, wäre ein Punkt erledigt. Dann mussten wir noch da was machen und da was machen und da was machen. Und im Spiel hat sich das dann so, und jeder hat eine spezielle Eigenschaften am Anfang bekommen, was er besonders gut konnte. Und durch diese Eigenschaft war eigentlich klar, okay, du musst an der Mauer bauen, du machst das ganze Spiel über nichts anderes, du rennst nur im Königreich rum und machst das. Und du machst nur das und du machst nur das und du machst nur das, und am Schluss sind wir fertig. Und dann haben wir gewonnen. Und das war so langweilig, weil ich musste dann halt rumlaufen und die Mauer bauen. Und für nichts anderes war ich zuständig. Super.
Oh nein,
das hat bei mir nicht funktioniert. Aber viele, viele feiern diese Erweiterung. Vielleicht
haben wir auch irgendwas
falsch gemacht.
Ja. Bei mir hat die vielleicht nicht mögen Leute klare Aufgaben. Das kann man ja auch so sehen.
Ich glaube, das ist einfach so, dass Leute halt, wenn Leute gerne kooperativ spielen, dann ist sowas halt einfach immer geil, ne? Deswegen glaube ich auch, dass bei der On Mars Erweiterung einige Leute sagen werden, ja, geil. Wieder das Herder zum Beispiel, CO2, habe ich irgendwann ja hier auch schon mal von berichtet. Das ist ja auch kooperativ und kompetitiv spielbar, und wir haben das noch nicht mal, sind bisher nicht mal auf die Idee gekommen, uns das Kompetitive anzugucken, weil es kooperativ viel mehr Spaß gemacht hat. Also für uns viel Spaß gemacht hat. So, wir wissen nicht, ob es mehr Spaß gemacht hat, aber es war bisher nicht so, dass wir den Reiz hatten, das anders auszuprobieren.
Ich liebe kooperativ auch. CO2, wenn du es gerade ansprichst, haben wir ja schon kooperativ gespielt. Funktioniert nur bedingt, weil es dann noch schwerer wird. Im kooperativen Modus ist es ja schon schwer, das Spiel zu gewinnen, aber wenn du dann eben der Spieler bist, der sieht, ich kann gar nicht mehr gewinnen, dann arbeitest du eben stark gegen das Spiel, damit keiner gewinnt, und dann funktioniert das nicht.
Ich hätte noch eine Erweiterung, über die ich hier schon mal berichtet habe, die für mich das Spiel schlechter gemacht hat, nämlich die aktuelle Erweiterung zu Schwingenschlag. Die war für mich so, und da kann man ja, ich muss jetzt nachgucken, in welcher Folge das war, da habe ich ja schon von erzählt, die hat das Spiel für mich wirklich, nee, also die nehmen wir halt nicht mehr rein. Ne? Also das war ganz klar, wir haben die ausprobiert und das war so, ja, okay, ist schön und ein bisschen was Neues, und ja, hier dieses More of the Same Prinzip ist auch mit dabei, ne? Zusätzlich zu ein paar neuen Sachen natürlich, und da war es so, weiß ich nicht. Das ist aber auch ein Spiel, ich glaube, Johanna hatte das vorher ja schon mal gesagt, ne? Dieses More of the Same Prinzip ist ja so, ich glaube, das kann funktionieren, aber manche Spiele brauchen es einfach nicht. Und Schwingenschlag war sowas, dieser riesige Drachenstapel, der ist so groß, dass ich noch nicht das Gefühl hatte bei den Malen, die wir es gespielt haben, dass ich jetzt irgendwie da mehr Drachen reinbrauche, so ungefähr. Da müsste man das, glaube ich, schon sehr, sehr häufig spielen, und dann bringt es vielleicht wieder was, ne? Und das ist ja bei More of the Same wahrscheinlich immer das Prinzip, ne? Also eigentlich brauchst du es nicht, außer du spielst dieses Spiel richtig, richtig viel und brauchst die Abwechslung dann da drin, ne? Oder es ist von vornherein zu wenig drin, das ist gibt's natürlich auch.
Ja, also ich stell mal fest, dass More of the Same bei mir nicht zieht in dem Moment, wo ich gucken muss, welche Karten waren jetzt eigentlich aus der Erweiterung, und dann pull ich die da einzeln alle aus dem Stapel raus und denke so, oh, das hätte ich jetzt nicht erkannt. Da ist es dann immer, dass ich weiß, ach nee, das war jetzt sinnlos.
Ja, aber bei More of the Same kannst du ja normalerweise die Karten auch einfach im Stapel lassen und damit spielen.
Ja.
Das stimmt auch wieder.
Ja. Arche Nova hat ja auch mit Wasserwelten einfach den Stapel erhöht, aber da sind auch noch neue Effekte mit dazugekommen, wie die Wasserwelle, die das dann ein bisschen durchschwemmt. Ja. Ist das bei Schwingenschlag nicht der Fall?
Ich glaube, das kannst du sogar, ja, wir haben es einmal ausprobiert, ne, und haben dann halt so,
Schon ein bisschen her.
Also ich weiß,
drin oder so?
Ja, genau, es war so neue Babydrachen drin, die du dann großziehen musst irgendwie. Das fand ich, das habe ich nicht gebraucht. Also das, toll. Es waren neue Drachengilden drin und sowas halt, ne? Dass du dann da einfach mal wechseln kannst, wenn du dir irgendwie die alten nicht mehr sehen kannst und so. Und da kann es vielleicht was bringen, aber zum Beispiel diese neuen Mechaniken, das hat mich nicht interessiert. Also es hat mich nicht umgehauen, ne? Und es gab auch so eine Passmechanik. Wer als erstes die Runde beendet, der hatte dann quasi, konnte seinen Marker auf einen Vorteil für die nächste Runde legen halt, ne? Und der nächste, der dann passt, der hat halt weniger Auswahl, weil der erste ja schon irgendwo seinen Marker draufgelegt hat. Und das fand ich ganz witzig, weil das vielleicht nochmal so eine kleine, minimale taktische Spielerei mit reinbringt. Aber ob die das Spiel groß ändert, möchte ich ganz stark anzweifeln. Okay.
Übrigens hast du in Folge 111 über Schwingenschlag gesprochen.
Ja.
Nur, dass du es weißt. Ja, zwei essentielle Erweiterungen würde ich hier noch kurz erwähnen. Für Size gibt es zumindest die erste Erweiterung, die Invaders.
Invaders du hast es heute wirklich mit den Invaders und den Invasions.
Die heißt nicht Invaders. Ich weiß nicht, auf jeden Fall sind da zwei neue Fraktionen.
Ferne heißt sie, glaube ich, auf Deutsch.
Invasoren aus der Ferne. Auf jeden Fall sind da zwei neue Fraktionen drin, die eben schon im Grundspiel auf dem Basisspielbrett draufgedruckt sind, ihre Heimatstädte, ihre Heimatbasen. Und allein aus dem Aspekt ist es ja schon Pflichtkauf, die Erweiterung mitzunehmen. Ansonsten hast du ein unvollständiges Spiel. Zumindest fühlt es sich unvollständig an. Und eben für Seven Wonders finde ich die Leaders-Erweiterung und eben auch die neueste, wie hießen denn die? Du hast nicht nur deine Nachbarn als Interaktionspartner, sondern alle. Die allerneueste. Ist aus der Babel-Erweiterung damals extrahiert worden und die heißt, ich komme heute echt nicht auf den Namen, aber ist ja egal. Genau, die zwei sind für mich schon ziemlich essentiell bei Seven Wonders. Kurzer Einwurf aus dem Schnitt, die Erweiterung heißt Edifice.
Johanna hatte ja vorhin auch noch ein sehr, sehr gutes Beispiel für eine essentielle Erweiterung, fand ich.
Ja, also ich würde ja sagen, was in meiner Gruppe immer sehr beliebt ist, sind Erweiterungen, die einem so ein bisschen den Start erleichtern. Gerade so bei so komplexeren Spielen wie Sedi oder Terraforming Mars. Und Terraforming Mars hat halt die Präludiums-Erweiterung, beziehungsweise genauer gesagt zwei davon. Und ob das jetzt preislich gerechtfertigt ist, darüber könnte man diskutieren. Aber die gibt einem zumindest schon mal einen Start. Also man startet mit einem Konzern und man startet halt auch mit Karten, aus denen man sich schon mal welche rausdraftet. Und mir geht es bei Terraforming Mars häufig so, dass ich mich irgendwann am Anfang auf irgendwas festlege, weil es ja kostet. Also es kostet ja Geld, Karten zu behalten. Und dann kann man sich nicht viele Optionen offen halten. Also suche ich mir meistens irgendeine Richtung aus, in die ich gehen will. Von mir aus, keine Ahnung, Insekten oder irgendwie große Gebäude bauen oder sowas und stell dann fest, ach, ich kriege davon einfach keine weiteren Karten und bin jetzt so ein bisschen gelackmeiert. Und das fängt so ein bisschen die Präludium-Erweiterung auf, weil die einem schon ein bisschen eine Richtung vorgibt, in die man gehen könnte. Und das hilft eigentlich häufig beim Start, also nicht nur mir, sondern halt auch meinen Mitspielenden, dass sie sich denken, ach ja, okay, ich kriege Gebäude über 30 Mille kriege ich subventioniert ein bisschen. Das hilft. Also dann weiß man schon mal, ach ja, die kann ich mir jetzt einfach mal rauspicken.
Ich finde auch, es macht diese ersten beiden Runden, die waren ja so zäh immer. Und dass die wegfallen einfach, das ist so gut.
Ja, absolut, ja. Stimme ich zu.
Ich hätte auch noch ganz viele Beispiele übrigens. Ich könnte jetzt ewig, also Wasserwelten, hast du schon gesagt, ja. Würde ich auch nie wieder ohne spielen. Ich würde ganz gerne nochmal sowas wie Zolkin oder Teotihuacan mit ins Spiel bringen. Also welche von den T-Spielen, die auch so kleine Sachen hatten. Zum Beispiel asymmetrische Spielerfähigkeiten mit reinbringen. Und das finde ich immer so toll bei Spielen einfach, wenn da irgendwie so ein bisschen Asymmetrie mit drin ist, als Abwechslung auch für einen selber beim nächsten Spiel und so. Jetzt habe ich mal den Vorteil, jetzt habe ich mal den Vorteil. Und teilweise sind das so Kleinigkeiten, die doch die Strategie über das gesamte Spiel halt ändern. Und das macht mir persönlich immer sehr, sehr viel Spaß. Und das kam zum Beispiel bei diesen Spielen auch nur über die Erweiterung damit rein. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen nachdenkt, fällt einem so viel ein, wo man sagt, das muss einfach rein. Zumindest für mich.
Das kommt da immer so ein bisschen drauf an, wie gut dann die Asymmetrie ausbalanciert ist. Also generell bin ich da voll bei dir. Ich liebe Asymmetrie bei Spielen, weil man dann schon verhindert, dass jeder mit derselben Sache anfängt. Aber wir hatten zum Beispiel neulich eine Runde von Eos Island of Angels, wo ich einfach zufällig eine der Erweiterungscharaktere gegriffen habe. Und der war sowas von overpowered, dass wir nach der Hälfte des Spiels gegoogelt haben, ob das so gehört und stellten dann fest, nein, Das haben die im Nachhinein, haben die da einen Errater rausgebracht, der war nur leider in der deutschen Anleitung nicht drin.
Genau,
also habe ich einfach dieses Spiel bis zum Ende durchdominiert und wir haben gesagt, okay, also entweder sperren wir diesen Charakter komplett oder er wird nur noch mit Errata gespielt, dass wir uns aus dem Internet ausdrücken müssten.
Genau das gleiche ist uns passiert. 1:1.
Ja. Bei EOS?
Ja.
Ach, witzig.
Mit dem der Krake war es, glaube ich, ne? Der dann da irgendwie noch.
Der ist im Grundspiel schon, der ist auch overpowered. Aber dann gibt es eine Rasse, die davon profitiert, dass man diese Dunkelheit da einsammelt. Ja. Und das ist einfach nur gut. Es ist einfach, du kriegst einfach ständig Upgrades geschenkt. Es hat einfach keine Nachteile mehr. Du hast den Nachteil zu einem Vorteil gemacht und hast einfach alles jetzt.
Mir ist übrigens, wo ich gerade so nach links geguckt habe, doch noch eine eingefallen, über die ich nie wieder spielen möchte und die überhaupt nichts an dem Spiel ändert. Also das Spiel regeltechnisch, materialtechnisch, ein ganz bisschen wird sich gleich ändern. Aber es ist exakt das gleiche Spiel. Es ändert sich nur, dass Pappplättchen wegfallen und man geile Exosuit-Miniaturen aufs Feld bringt. Und das ist Inecrony. Denn ich liebe Inecrony und ich habe auch immer noch viel zu wenig der anderen Erweiterungen von Inecrony, weil meine Frau das immer so selten mit mir spielen will. Da muss ich immer ein halbes Jahr warten, bis ich das mal wieder schaffe, dass die da... auf jeden Fall gibt's ja diese, da ist ja die Mechanik, dass die halt entweder in ihrer Basisaktion machen oder halt außerhalb der Basisaktion machen und dafür brauchen sie diese Exosuits. Und im Originalspiel ist halt, also in der Retail-Variante, ich weiß nicht, wie es in der Kickstarter-Version ist, oder in dieser Deluxe-Box, da ist wahrscheinlich auch schon anders, aber im Grundspiel ist es halt so, da hast du dann so große Pappplättchen, da legst du deinen Arbeiter drauf und dann packst du den halt nach draußen. Und da gibt's diese Exosuits-Erweiterung, wo dann halt einfach die Figuren dabei sind, wo du dann die Figuren echt so von oben reinsetzt und dann diese Miniatur halt rausbringst in die Welt. Und das macht das Spiel so viel geiler, dass ich das nie wieder weglassen würde.
Ja, absolut. Ich habe damals meinen Anachrony gebraucht gekauft und da waren die Exosuits schon mit dabei und ich habe mich gefragt, wer es brauche ich, diese komischen großen Pappblättchen? Ja, bis ich die Anleitung gelesen habe, klar, da steht es dann drin. Ja, aber auch eine essentielle Erweiterung, weiß ich nicht, aber das macht das Spiel tatsächlich so viel besser.
Ja, auf jeden Fall. Nie wieder ohne.
Nie wieder ohne. Gut, also, habt ihr noch was Dringendes zu besprechen? Ansonsten würden wir gespielte Spiele besprechen.
Ja, können wir anfangen.
Wunderbar. Wer von euch mag denn anfangen?
Ich würde direkt anfangen, weil ich so ein schönes Beispiel habe, was ich vorher schon angekündigt habe bei euch. Nämlich ein Spiel mit einer guten und einer schlechten Erweiterung, zumindest aus meiner Perspektive. Es handelt sich um eins unserer absoluten Lieblingsspiele hier zu Hause, wo meine Frau und ich lieben gerne immer wieder eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde investieren. Denn es ist ein relativ kurzes Spiel mit vielen Möglichkeiten, vielen Taktiken, was irgendwie jedes Mal wieder interessant verläuft. Und zwar handelt es sich um The Veil of Eternity aus dem Jahr 2023. Designer ist Eric Hong. Die Artists sind mehrere, die ich jetzt nicht alle aufzähle, also hier ist auch noch ein Punkt, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute könnte ich da jetzt aufzählen, bei Mando Games und im Deutschen, glaube ich, bei Pegasus, wäre ich mir nicht so ganz sicher, müsste ich nochmal nachgucken, erschienen.
Ja, ist Pegasus.
Pegasus, genau. 2 bis 4 Personen, wir haben schon zu dritt gespielt, zu viert noch nicht, spielen es aber am liebsten zu zweit und das funktioniert für uns, wie gesagt, fantastisch gut. Was machen wir bei Veil of Eternity? Wir haben, das ist als Thema, ist aufgesetzt halt, ne? Also es ist vollkommen aufgesetztes Thema auf das, was man da eigentlich macht. Wir kriegen Kreaturenkarten, die wir halt sammeln und die wir dann ausspielen wollen, die dann bestimmte Effekte haben und die uns letztlich irgendwie Punkte bringen. Und wer dann irgendwann in 10 Runden oder vorher die meisten Punkte hat oder halt vorher vor über 60 Punkten ist, der gewinnt das Spiel halt. Und dann spielt man halt rundenweise. Und es ist aber so toll, weil am Anfang der Runde werden halt immer 4 Kreaturen vom Stapel aufgedeckt. Wenn man zu 2 spielt, wenn man zu 6 spielt, dann Wenn man zu dritt spielt, dann halt 6 Kreaturen, zu viert jeweils 8 Kreaturen dann. Und dann geht das halt so reihum nach dem, ich nenne es mal Siedlerprinzip. Das heißt, der erste reserviert sich eine Kreatur und dann ist der zweite, der reserviert sich eine Kreatur und dann hat der dritte halt, wenn es nur 3 sind, die reserviert sich 2 Kreaturen und dann geht das wieder rückwärts und dann sind halt alle reserviert. Und dann fängt der erste halt an und hat halt die eine, die er unbedingt wollte und halt den Rest, den sonst keiner haben wollte. Und das gleicht das so ein bisschen aus, ne? Und dann hat man halt die Wahl. Entweder nimmt man die auf die Hand oder man verkauft die. Dann kriegt man halt Runensteine mit bestimmten Werten von 1, 3 oder 6. Und das ist extremst wichtig in diesem Spiel. Es geht nur 1, 3 oder 6. Und dann will man die, kann man die halt ausspielen, ne? Und dann haben die halt Sofortfähigkeiten, Permanentfähigkeiten, Rundenendefähigkeiten und so weiter und so fort. Die halt alle immer irgendwie was machen, ja. Meistens halt Punkte bringen für sonst irgendeinen Blödsinn, weil man das halt will. Und dadurch ergeben sich halt ganz viele Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel irgendwie langfristig auf so einen Zug planen, wo man irgendwann mal, das habe ich schon gemacht, eine Kreatur raushaut und dann kriegt man 20 Punkte auf einmal, dann kriegt man die durch eine andere Kreatur wieder auf der Hand, haut sie nochmal raus, kriegt nochmal 20 Punkte, hat man in einer Runde 40 Punkte gemacht, ne. Oder man macht halt über jede Runde irgendwie immer so ein bisschen Punkte am Ende und das macht uns zumindest richtig viel Spaß. Das ist für mich echt so ein Spiel 9 von 10 oder vielleicht sogar 9,5 von 10. Ich weiß es nicht so genau. Und mit den Runensteinen habe ich ja gesagt, das ist so wichtig, denn man darf nur 4 Runensteine haben. Das heißt, wenn ich jetzt 4 rote Runensteine habe, dann habe ich 4 Einer. Wenn ich jetzt also einen Dreier dazu kriege, muss ich einen Einer wegschmeißen, denn ich darf ja nur 4 Runensteine haben und so weiter. Und das darf ich auch während der Runde, darf ich nicht mehr Runensteine als diese 4 haben. Das heißt, ich muss dann halt auch noch timingmäßig genau beachten, nehme ich erst die Kreatur, verkaufe ich erst die andere, spiele ich erst die aus, aber dann kriege ich vielleicht weniger Punkte, weil ich die nicht auf der Hand habe und ich kriege gerade Punkte für Kreaturen auf der Hand und so. Und das macht total Spaß und das ist immer wieder interessant. Wir haben, glaube ich, noch nie über 10 Runden gespielt. Wir schaffen es irgendwie immer vorher fertig zu werden. Richtig, richtig cool. Und dieses Spiel hat 2 Erweiterungen und die erste Erweiterung heißt Artefakte und die ist mega gut. Da kommen nochmal Artefakte mit rein, je nachdem auch nach Spielerzahl. Und dann hat man, bevor man Kreaturen aussucht, halt kann man sich gerade Artefakte aussuchen. Und das macht das Spiel halt einfach wesentlich variabler. Noch dazu kommen halt andere, also neue Kreaturen auch mit rein. Im Prinzip sind es mehr oder weniger die gleichen Regeln, aber es ist halt mehr Abwechslung drin und es sind diese Artefakte noch mit drin. Und auch bei den Artefakten variiert das, welche Artefakte man halt jedes Mal hat, welche man nicht hat und so, weil halt nur zu 2, 6 da liegen. Und es geht dann halt bis 80 Punkte und es ist trotzdem halt so, dass wir noch, glaube ich, nicht bis Runde 10 gespielt haben. Also auch das mega. Und diese Erweiterung, also wer dieses Spiel mag, unbedingt diese Erweiterung mal ausprobieren oder einfach kaufen und Spaß haben dran, weil das wirklich, das macht einfach, das rundet das Spiel noch ein bisschen mehr ab. Ich würde nicht behaupten, das ist Pflicht, um mit dem Spiel Spaß zu haben, aber es macht es trotzdem irgendwie besser. Und letztes Jahr in Essen war es, glaube ich, kam die Erweiterung raus, Flüche. Und erstmal war irgendwie so, ja, kombiniert die man nicht miteinander und so, ne? Das heißt, wir haben dann erstmal die eine Erweiterung rausgepuzzelt und dann die andere und die hatte etwas, was ich liebe, wo ich gerade drauf gesprochen gekommen bin, nämlich asymmetrische Spielerfähigkeiten. Man hat dann also so Zauberer gekriegt, die man halt verkörpert, die man dann auch, die auch 2 Seiten haben. Und man hat diese Flüche gekriegt und man konnte dann halt Kreaturen rausspielen und dann haben die so Fluchsymbole drauf gehabt und dann mussten diese sind diese Fluchmarker da drauf gegangen und pro Runde sind die dann, also nach jeder Runde wurde einer dieser Fluchmarker weggenommen und wenn die Kreatur keine Fluchmarker mehr hatte, ist die verschwunden. Und die Fluchmarker kamen aber zu mir und ich musste die irgendwie loswerden, sonst kriege ich am Ende Minuspunkte und so. Ich weiß, das hat uns überhaupt nicht gefallen. Also wir haben das echt 3 oder 4 Mal ausprobiert, weil wir dieses Spiel so gerne mögen und haben gedacht, ja, jetzt probieren wir nochmal einen anderen Charakter und was weiß ich. Und die waren auch schon sehr, dass wir das Gefühl hatten, so okay, der ist jetzt deutlich stärker als der andere. Haben wir ja auch gerade schon angesprochen, ne? Also das hatte nicht so gut funktioniert. Und wir sind jetzt dazu übergegangen, dass wir halt Flüche wieder rausgenommen haben. Wir haben es auch nie kombiniert, beide. Das haben wir nicht ausprobiert, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen Flüche nicht. Ja, also wir haben Flüche aussortiert. Dann haben wir von diesen von der Flucherweiterung, glaube ich, 10 Kreaturen gehabt oder so, die wir noch mit reinnehmen konnten, die einfach diese Fluchmechanik gar nicht hatten, die dann das Spiel wieder noch ein bisschen runder gemacht haben. Und der Rest ist rausgegangen und wir spielen nur noch mit Artefakte und irgendwie diesen, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8, 10 Kreaturen von Flüche. Das ist jetzt unsere Veil of Eternity-Version, ja. Und die funktioniert mega. Die holen wir immer noch andauernd raus. Das wird niemals ausziehen. Wir lieben dieses Spiel. Und auch wenn wir mal ein halbes Jahr nicht zugekommen sind oder, weiß ich nicht, 3-4 Monate länger haben wir, glaube ich, noch nicht viel Pause gehabt, dann wird es mal wieder Zeit, dann packen wir das aus und dann ist es eine halbe Stunde, funktioniert es einfach. Es ist halt eins dieser kurzen Spiele, aufgesetztes Thema, wie gesagt, Artwork kann man wahrscheinlich auch drüber streiten. Ich finde es okay. Ich glaube, Sven wird es sogar gefallen, weil ich meine, ihm gefällt diese Richtung ganz gut.
Ja.
Und man muss spannend, was Johanna so sagt. Ich glaube, viele würden sagen, nee, es ist mir zu, weiß ich nicht, bunt, keine Ahnung. Für uns ist es okay. Und es macht dann halt wirklich erschreckend viel Spieltiefe in kurzer Zeit.
Ich würde sagen, das ist so ein Anime-Style.
Ja, genau.
Ja, man liebt Anime-Style. Und Well of Eternity mag ich auch gern. Und ich bin froh zu hören, dass ich die eine gute Erweiterung gekauft habe, auch wenn ich sie noch nicht gespielt habe. Das Grundspiel finde ich auch immer schön. Also ich habe mich da tatsächlich schon gefragt, wie viele verschiedene Strategien es da so gibt. Also ich glaube, ich habe es 2 oder 3 Mal gespielt und einmal bin ich, glaube ich, auf so kleine Kreaturen gegangen und einmal habe ich das gemacht, was du gesagt hast, einfach immer die fette Kreatur mit den Punkten raushauen, wieder zurücknehmen, raushauen, wieder zurücknehmen. Und da habe ich mich wirklich schon gefragt, wie viele Strategien man da so fahren kann. Hm. Aber häufig kommen da ja auch so Mischdinger raus. Also ich habe ein bisschen was von dem und ein bisschen was von dem und gucke, was ich dann damit mache.
Man arbeitet mit dem, was man kriegt, genau. Ne? Aber das funktioniert trotzdem mal irgendwie. Selbst wenn du mal 3 oder 4 Runden hattest, wo du das Gefühl hast, du hast keine Punkte gemacht, das holst du irgendwann wieder rein. Hm. Auch interessant ist ja, du darfst nur so viele Kreaturen draußen haben wie Rundenanzahl, ne? Und da war bei Artefakte noch eine Möglichkeit, dass man sich so Ausbauten holt, dass man dann quasi eine Kreatur mehr haben kann als Rundenzahl. Fand ich auch ganz witzig. Und so eine Möglichkeit, die schlafen zu schicken und dann aus dem Unterschlupf wieder rauszuholen und so. Also das ist wirklich gut, wirklich gut. Funktioniert super bei dem Spiel.
Ich habe das Spiel selber nicht, ich habe es aber schon spielen können, hier im örtlichen Spieletreff. Ich muss sagen, am Anfang war ich da ziemlich überfordert. Haben die ganzen Kreaturen natürlich jeder individuelle Aktionen. Die Texte, die drauf sind, sind nicht groß, sind nicht viel. Aber trotzdem musst du erstmal dann gucken, wer kann was. Die Anordnung auf dem Tisch ist dann im Kreis. Das heißt, die Kreatur, die mir gegenüber ist, die muss ich dann auf dem Kopf lesen. Die andere, die ich eben von mir aus sehen kann, die kann ich gerade lesen. Und die nächste ist dann wieder irgendwie anders schief. Das war ein bisschen problematisch, fand ich. Zumindest, wenn ich die Effekte alle noch nicht kannte, also in der Erstpartie, weiß ich noch, war ich ziemlich überfordert. Was ich sehr, sehr clever fand, du darfst ja nur, wie hast du gesagt, 4 Münzen haben,
genau, glaube
ich. Und deren Wert ist egal. Also ist halt eine 1er-Münze, eine 3er- oder eine 6er-Münze. Und wenn ich eben mehr Münzen bekomme, muss ich mich entscheiden, okay, schmeiße ich jetzt die 1er weg oder eben, ja, whatever. Das fand ich recht pfiffig und das war auch ganz schön schwer. Ja, genau, das war auch ganz schön schwer, damit eben umzugehen. Und dann habe ich mal 3 coole Kreaturen, aber ich bin erst in Runde 2 und kann dann nur 2 davon ausspielen. Ah, also du steckst da in vielen Dilemmas. Und Artwork, wie ich schon gesagt, gefällt mir auch. Also das Spiel gefällt mir insgesamt sehr gut. Erweiterung habe ich noch keine einzige gespielt. Das Grundspiel habe ich jetzt 4-mal gespielt, circa. Hm. Ja, hat mir gefallen.
Also kleiner Tipp, erstmal diesen Baum, der da in der Mitte stehen soll, den lassen wir prinzipiell weg, weil der keinen Effekt hat, außer dass er die Sicht behindert.
Zu das zweit ist hast ein du Baum? Dann doch, ich dachte immer, das wäre so ein Drachending.
Ach nee, stimmt, das wäre der Drache. Der Baum ist aus einer Erweiterung, da kam nämlich noch irgendwie ein Baum.
Aber du brauchst dieses Tableau, weil da stehen die Münzen drauf. Wenn ich die Karte benutze zum Wegschmeißen, stehen da die Münzen drauf, die ich kriege.
Also erstens können wir die inzwischen auswendig, deswegen wäre das nicht mehr das Problem.
Toll.
Aber ich meine gar nicht das Tableau, das Tableau legst du hin, aber da war ja noch so ein Aufstelldrache dabei, das ist Eternity, heißt der, glaube ich, sogar. Deswegen heißt der Veil of Eternity und ich glaube, der Drache heißt Eternity. Und den sollst du eigentlich in die Mitte stellen, so damit es schick ist. Und das haben wir halt nie gemacht, weil der die sich blockiert. Und zu zweit hast du dann das Problem nicht, weil du die Karten ja so hinlegen kannst, dass die eigentlich immer beide lesen können. Und wir haben es auch mit höherer Spielerzahl so einfach gemacht, dass wir, wenn wir die aufdecken, also vom Stapel nehmen und aufdecken, immer einmal sagen, was draufsteht. Dann hören das alle einmal und dann ist es relativ leicht, wenn du wieder drauf guckst, ach ja, das war der, den will ich und so.
Oh, da beneide ich dich drum. Ich habe die Karten so oft vorgelesen. Das ist tatsächlich mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Ich hätte gerne auf das Artwork verzichtet, wenn man dann die Texte einmal kopfüber noch mit drauf gedruckt hätte, weil du einfach so viel Zeit damit verbringst, immer wieder die gleichen Informationen vorzulesen, damit die Leute dann sagen, brauche ich das jetzt oder nicht?
Aber das hast du zu zweit wirklich nicht. Also ne, da lässt du dich nebeneinander und der Platz reicht locker für einen normalen Tisch. Und dann kannst du ja quasi, können ja beide aus der gleichen Richtung drauf gucken.
Wobei ich auch sagen muss, das Spiel hat auch zu viert immer gut funktioniert. Ich habe es noch nie zu zweit gespielt, von dem her. Keine Ahnung.
Wir haben es zu zweit und zu dritt.
Ja, zu viert hast du noch ein bisschen mehr Ärgerfaktor, weil es da, glaube ich, ja auch einige Karten gab, die gesagt haben, so, oh, du vernichtest irgendwas vom Gegner oder du beklaust ihn. Und das macht zu viert natürlich schon mehr Spaß dann.
Das Spiel ist zu sehr unterm Radar gelaufen, finde ich, aber es hat halt seine Fanbase, deswegen haben sie halt auch schon zwei Erweiterungen rausgebracht. Ne? Ich bezweifle allerdings, dass das jeweils noch mal eine geben wird.
Ja, ich glaube, thematisch hat das vielleicht viele auch nicht so abgeholt. Also ich stehe ja auf Pokémon, von daher irgendwie so schon diese Idee eines, oh, wir sammeln Kreaturen, das hat mich schon abgeholt, aber das ist halt auch nicht wirklich vertreten. Also schon diese Idee, dass ich da irgendwie dieses Drachen- oder Goblinwesen fange, in Anführungszeichen, oder anlocke oder wie auch immer sie das genannt haben.
Naja,
das ist schon ein bisschen abwegig, aber.
Das ist Blödsinn, das wird, wie gesagt, das Thema ist drauf, das brauchst du nicht, ne?
Ja. Geht um die Mechanik. Johanna, magst du oder soll ich?
Ich hätte ein Spiel aus dem Urlaub. Und zwar, das nennt sich Between Two Castles, im Deutschen direkt übersetzt mit Zwischen zwei Schlössern. Das ist im Prinzip, wer es kennt, an die Schlösser des König Ludwig angelehnt, aber jetzt kooperativ. Und das Interessante daran ist, dass das bis zu 8 Personen geht. Und man baut mit seinen beiden Nachbarn baut man tatsächlich ein Schloss, also jeweils eins. Und dafür draftet man Karten, die gibt man immer weiter, sucht sich eine aus und baut dann das entsprechende Teil an das Schloss an. Und einmal eine davon an das linke Schloss und eine davon an das rechte Schloss. Und am Ende wird erstmal geguckt, wer hat das beste, schwächere Schloss. Und wenn es da Gleichstand gibt, guckt man nach dem höheren Schloss, wer da das bessere hat. Und das Ganze ist super schön, einfach aus dem Grund, dass es fast in Echtzeit läuft. Also man draftet, guckt sich seine Karten an, sucht sich was aus, diskutiert dann mit seinen beiden Nachbarn darüber und baut da so sein Schlösschen. Und das Ganze geht erstaunlich schnell dafür, dass bis zu acht Leute involviert sein können. Und es hat bei uns irgendwie eine Stunde gedauert, glaube ich, insgesamt. Und dann waren wir auch schon fertig. Und das ist schön. Also im Grunde genommen funktioniert die Punktewertung so, dass der König Ludwig hat so Ansprüche an sein Schloss und die machen halt logisch auch irgendwo Sinn, dass man sagt, ja, okay, der Schlafsaal soll jetzt nicht neben dem Unterhaltungsraum sein, die Räume haben verschiedene Typen, dann gibt es Punktabzug oder der Garten kann auf dem Dach sein, aber nicht im Keller, in den Keller kann man auch reinbauen und da sind dann interessanterweise auch immer irgendwelche lustigen Räume im Keller. Und dann baut man halt physisch so dieses Schloss zusammen und wertet das dann am Ende aus. Und das hat allen in der Runde tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, weil man einfach so schön vor sich hin baut. Es ist sehr kommunikativ, es geht schnell und es ist auch irgendwie sehr befriedigend.
Nils, kennst du das Spiel?
Ich habe es noch nicht gespielt. Also ich habe mir das schon mehrfach angeguckt und hatte es auch schon mal, glaube ich, irgendwo, als es im Angebot war, im Warenkorb und dann doch nicht gekauft oder so. Ich weiß aber nicht mehr genau, warum. jetzt kriege ich wieder Lust. Ist einfach mal auszuhalten. Ich bin immer so, es macht mich irgendwie an, wenn ich das höre und auch was ich vorher so gelesen habe, denke ich so, eigentlich würde ich es gerne mal spielen, aber ob es dann den Kauf, ich müsste es erstmal irgendwo mitspielen, glaube ich.
Ja, es ist jetzt kein Spiel, kein hochstrategisches Spiel, finde ich zumindest. Es ist schon sehr viel Zufall mit dabei, gerade die Blättchen, die du ziehst und dann eben nach links und rechts verteilst, beziehungsweise du draftest ja nach links weiter, wie dem auch sei. Wo du gesagt hast, kooperativ, habe ich erstmal, was meinst du mit kooperativ? Ja, du baust natürlich an zwei Schlössern mit deinen jeweiligen Sitznachbarn, aber es ist nicht kooperativ. Ich zumindest wenn ich das spiele, schaue ich dann schon, dass ich beide Schlösser circa auf gleichem Punkteniveau halte, weil am Ende zählt das niedrigste Punkteschloss von, also mein linkes, mein rechtes, das, was niedriger ist, und das sind meine Punkte. Von dem her kann ich nicht komplett sagen, okay, ich spiele jetzt nur gut nach rechts und schlecht nach links, da würde ich mir das eigene Grab schaufeln. Das Spiel hat auch einen Vorgänger, Zwischen zwei Städten hieß das. Hatte ich damals auch gespielt ein paar Mal. Ist dann auch irgendwann mal ausgezogen, ich weiß gar nicht mehr warum. Zwischen zwei Schlössern hingegen, wie du sagst, hat eben die Thematik von diesem verrückten König Ludwig, der eben verrückte, in Anführungszeichen, Schlösser gebaut hat. Und hier sind die Nachbarschaften einfach logisch und aber auch lustig mit anzusehen. Also da gibt's auch ein Abort, das sollte dann möglichst nahe von dem Schlafzimmer sein. Oder es gibt auch das Schlafzimmer für die Schwiegereltern, das sollte ziemlich weit weg vom Thronsaal sein und solche Sachen. Also recht lustige, stimmungsvolle Räume sind da abgebildet. Ja, und wie du sagst, alle spielen gleichzeitig. Von dem her, egal ob du es zu viert oder zu acht spielst, die Spielzeit bleibt nahezu gleich. Ist ähnlich wie bei Seven Wonders, wo dann halt wirklich jeder gleichzeitig spielt. Richtig cool.
Also im Vergleich, das muss ich ja mal dazu sagen, zu dem Originalschlösser des König Ludwig fühlt es sich zumindest schon kooperativ an, weil man da ja auch ein Schloss baut, aber seinen Mitspielenden dann die Schlossteile verkauft. Und dann versucht man ja immer, die so zu bepreisen, dass man selber noch irgendwie bezahlen kann, aber den anderen einfach so maximal in die Suppe spucken kann. Und das ist einfach eine wundervolle Reintretmechanik, ehrlich gesagt.
Ja, also kann du hast jetzt vom Schlösser des König Ludwig Brettspiel, genau. Also ein anderes Brettspiel, aber wunderschöne Mechanik, wie du sagst. Gerade dieses Bepreisen habe ich am Anfang gedacht, mag ich nicht so gern, aber das ist genau das Spiel, die Mechanik, die das ursprüngliche Spiel ausmacht, ja. Ist jetzt hier aber überhaupt nicht mehr der Fall. Also die Thematik wurde übernommen, ganz anderes Spiel.
Das Sven spielt wahrscheinlich kein kooperatives Spiel, kooperativ.
Doch, natürlich. Also eins meiner Lieblingsspiele ist tatsächlich Pandemie mit all seinen Erweiterungen. Also ich liebe kooperative Spiele, aber die müssen dann auch wirklich kooperativ sein. Semi-kooperativ funktioniert mit mir nicht.
Kannst du nicht einfach nur ein bisschen backstabben?
Ja, ich kann jemanden nur einmal erstechen, okay. Apropos erstechen und backstabbing. Bin ich dran?
Ja. Bitte.
Ich bin jetzt mir schon, macht es nur Angst, wie du darauf kommst, aus diesen beiden Wörtern heraus.
Wir haben letzte Woche in meiner Kennerrunde Nemesis gespielt. War jetzt aber auch schon meine dritte oder vierte Partie. Tatsächlich, die erste Partie hat Nemesis bei mir gar nicht gezündet, weil wir haben es auf Englisch gespielt und wir haben die Regeln nicht drauf gehabt und wir hingen eigentlich mit der Nase mehr in der Anleitung wie im Spiel. Und dementsprechend hat das Spiel eigentlich überhaupt keinen Spaß gemacht, zumindest in der Erstpartie. Dann haben wir es nochmal probiert, hat dann schon mehr Spaß gemacht. Und jetzt habe ich die deutsche Version mir selber bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Und die kam dann letzte Woche auf den Tisch. Ich habe die Regeln nochmal alle durchgelesen und es hat dann echt ganz gut regeltechnisch funktioniert. Wir haben kaum in die Anleitung geguckt. Dementsprechend mehr Spaß hat es zumindest gemacht beim Spielen. Nemesis, wir sind im Endeffekt Alien, das Brettspiel. Wir sind auf einem Raumschiff und wir wachen alle in so einer Kryostase-Kammer auf. Und einer von unseren Kollegen, ein Nichtspieler, der hat es nicht geschafft und liegt als Leiche, als Blättchen in diesem Raum. Und dann fragen wir uns, was ist hier los? Dann müssen wir erstmal dieses Raumschiff erkunden, wo sind welche Räume, warum wir das nicht wissen, warum wir in diesem Raumschiff eingecheckt haben, ohne zu wissen, auf was wir uns einlassen, kann ich nicht sagen. Aber wir haben eben Aktionspunkte und können diese Aktionspunkte ausgeben, um dieses Raumschiff zu erkunden, neue Räume zu entdecken und irgendwann mal tauchen dann eben solche Alien-Kreaturen auf. Ich weiß gar nicht, wie die genannt werden, die haben irgendeinen speziellen Namen, aber ist egal. Das sind im Endeffekt Alien-Kreaturen, die uns dann eben auch angreifen können. Genau, was das Ganze zu einem semi-kooperativen Spielspaß macht, also eigentlich sind wir kooperativ unterwegs und müssen dann eben irgendwie versuchen, in die Rettungskapseln zu kommen oder wir versuchen, auf die Brücke zu kommen und den Zielpunkt Erde einzugeben und irgendjemand muss dann auch hinten im Raumschiff die Antriebe so reparieren, dass das Raumschiff nicht explodiert, wenn es in den Hyperraum eintritt. Also kooperativer Aspekt, check, aber jeder hat nochmal geheime Missionen. Zwei Stück an der Zahl am Anfang. Sobald das erste Alien auftaucht, muss man sich für eine der beiden Missionen entscheiden und die andere fliegt raus. Und eine Mission kann halt sein, töte den Spieler B. Und irgendjemand hat dann eben diesen Kartenhalter, wo ein B drauf ist, vor sich stehen. Und derjenige darf dieses Spiel dann eben nicht überleben. Oder du hast das Ziel, eben nicht zur Erde zu reisen, sondern zum Mars. Wenn du dann eben zum Mars fliegst, dann überlebst du und alle anderen sterben. Genau, das zum Thema Backstabbing. Ich habe das Spiel jetzt, wie gesagt, dreimal gespielt. Wir haben immer verloren. Und jetzt auch letzte Woche haben wir verloren. Das lag aber auch vor allem daran, dass mitten während dem Spiel Alarm reinkam und ich musste zur Feuerwehr rennen. Und die anderen Kollegen haben ohne mich weitergespielt und haben mich dann einfach als meinen Charakter sterben lassen und sind dann eben selber draufgegangen, weil sie eben zu wenig Leute waren. Als ich dann vom Einsatz zurückkam, war die Schoße schon gegessen und das Raumschiff war explodiert. Tja, dumm gelaufen.
Aber das hat trotzdem ist irgendwie Spaß thematisch, gemacht, da kann man ja auch Feuer legen.
Ja. Ja, war kein Feuer, aber egal. Super Spiel. Also nach drei Partien kann ich es dann endlich auch mal empfehlen. Nemesis, wir haben die Grundversion gespielt. Es gibt noch zwei andere Versionen. Nemesis Retaliation ist, glaube ich, die neueste davon. Von den anderen beiden habe ich keine Ahnung. Die Grundversion macht mir thematisch eigentlich sehr viel Spaß. Sehr lustig. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie man das Spiel jemals tatsächlich gewinnen kann, weil ich finde es schon sehr schwer. Aber allein die Geschichten, die das Spiel erzählt, du gehst in irgendeinen Raum, dann wird aufgedeckt und dann, also der Kollege hat zwei Räume entdeckt und dann hat er zweimal eine 4 gewürfelt und dann kam eben schon das erste Alien und drei Runden später war die Königin schon auf dem Brett und hat uns gejagt. Super. Ich kann es nicht beschreiben. Also Spiel, absolut, haben wir verloren. Niedergang, trotzdem hat das Spiel echt Spaß gemacht. Habt ihr denn schon mal Nemesis gespielt?
Ich habe sogar schon mal gewonnen. Also was definitiv hilft, ist, wenn zwei Personen Ziele haben, die ungefähr in dieselbe Richtung gehen. Also es gibt ja auch so Ziele, die dann sagen, also einmal dieses, du musst die Erde erreichen und Charakter XY soll überleben. So, das gibt es, meine ich ja auch als Ziel.
Das weiß ich nicht, kann sein.
Das hilft auf jeden Fall, wenn jemand dich nicht tot sehen will. Aber es ist halt auch immer sehr lustig, wenn man einfach vorspielt, dass man jemanden überleben lassen möchte. Und dann kommt jemand an und legt einfach Feuer in deinem Raum und du sitzt da so und denkst dir so, legst du jetzt Feuer für das Alien oder für mich? Ich bin mir da nicht so sicher. Die Frage ist meistens nicht so, ob du überlebst, sondern in welchem Zustand bist du, ob du überlebst. Also selbst wenn du es in diese Kryokapsel schaffst, kann es ja sein, dass du dir halt auch noch einen kleinen Mitbewohner mitgenommen hast, dann verlierst du ja auch. Also das ist dann auch immer nochmal so eine Sache, also lebe ich dann wirklich?
Ja, und letzte Woche haben wir es natürlich so gespielt, wie es in jedem guten Horrorfilm der Fall ist. Ich erkunde den Raum. Ah, okay, dann gehe ich nach links und du gehst nach rechts und du gehst mal nach unten und wir verteilen uns im ganzen Raumschiff und jeder läuft alleine rum. War super. War die beste Strategie, die es gibt. Ja.
Nein. Ist das dann so, wenn einer stirbt, ist er raus und guckt eine Stunde lang zu?
Tatsächlich gibt's in der Anleitung hinten eine Möglichkeit, dass derjenige dann die Aliens übernehmen kann. Der kriegt ein Kartendeck. Und mit dem Kartendeck kann er spielen, ist aber ziemlich overpowered. Das Spiel ist dann relativ schnell vorbei. Also der kann die Aliens dann so steuern, dass das Spiel recht schnell vorbeigeht. Aber das soll es ja dann eigentlich auch sein. Ich meine, willst du als ausgeschiedener Spieler noch eine Stunde zugucken, wie die anderen irgendwie versuchen zu überleben, dann machst du es halt schnell zu Ende. Genau, also die Möglichkeit gibt's, dass der dann die Aliens übernimmt und ja, und dann das Spiel gewinnt für sich.
Also wenn es nicht ganz schlecht läuft, war es bei meinen Partien auch immer so, dass man schon eine Weile überleben kann. Also auf irgendeine Art wird man dann doch nochmal hier geheilt oder kann da nochmal wundersam einem Angriff ausweichen. Also man kann das schon eine ganze Weile überleben. Die Frage ist halt wirklich, wie viele Leute haben es auf dich abgesehen?
Ja, ich glaube aber schon, dass du einfach zusammenbleiben solltest. Also mindestens so Zweiertrupps oder so. Weil ich hatte dann irgendwann mal einen Alien in meinem Raum. Meine Waffe war leergeschossen. ich konnte die nicht aufladen, weil ich die Raumaktion nicht nutzen durfte, weil eben ein Alien im Raum ist. Also musste ich von dem Alien fliehen. Und immer wenn man von dem Alien flieht, kriegt man nochmal eine eingeschenkt von dem Alien. Das Viech ist mir dann auch hinterhergelaufen, dummerweise, weil ich einen Würfelwurf verpatzt habe. Der andere Kollege hat auch einen Alien am Hintern gehabt. Der dritte hat dann gesagt, nö, ich komme nicht in deinen Raum, ich helfe dir nicht. Der hat dann eben die Königin gekriegt, weil er blöd gewürfelt hat. Also ist dann irgendwie alles schiefgegangen am Ende. Trotzdem lustig.
Also das ist aber auch immer ein schönes Druckmittel. Entweder du hilfst mir freiwillig oder ich komme mit dem Alien in deinen Raum. Also das ist auch schon so passiert. Aber wir haben es tatsächlich so gemacht, dass wir dann zusammengeblieben sind oder auch anders. Vielleicht habe ich mich dann einfach an den einen tankigen Charakter rangeklebt und gesagt, wo du hingehst, gehe ich auch.
Ja, so sollte man es wahrscheinlich auch tun. Aber jeder also, Horrorfilm lehrt einem ja etwas anderes.
Retaliation ist als Beta bei BGA drin. Und da habe ich nämlich geguckt, das kann man nämlich so allein spielen. Das fand ich ganz erschreckend. Vielleicht wäre das mal eine schöne Sache so als kleiner Podcast-Abend.
Stimmt, das kann man machen. Übrigens, die Fakten, Designer Adam Kwapinski und ist bei Asmodee in Deutschen erschienen. Artists, es gibt auch 4 Stück, die ich jetzt ungern vorlesen würde, weil die Namen ich nicht aussprechen kann.
Hatte Nemesis nicht bei irgendeiner Erweiterung auch Katzen mit drin?
Der Stadtspieler-Token ist zumindest mal eine Katze. Aber mehr weiß ich nicht. Also Erweiterung von Nemesis, keine Ahnung. Das Grundspiel so, fand ich schon überfordernd. Also nicht von den Mechaniken, aber zum Gewinnen zumindest mal.
Ja, schon für einen Ameri Trash ist es schon ein bisschen komplexer. Das stimmt.
Okidoki, ich wäre mit meinem großen Spiel durch. Ich habe nur noch ein kleines, aber ihr habt doch bestimmt auch noch mal was mitgebracht.
Ja, ich würde einfach mal direkt die Reihe wieder eröffnen. Wir haben neulich gespielt die 2. Box von Perspectives. Und zwar haben wir beide Boxen in der gleichen Runde kurz hintereinander gespielt, also auch zu dritt. Das heißt, erst die erste, jeden Abend halt einen Fall, da sind ja 3 Fälle drin. Und dann die blaue Box, da die 3 Fälle durchgespielt. So dass ich jetzt so ein abschließendes, wunderschönes Fazit machen kann. Ich möchte ein bisschen warnen, was Spoiler angeht, denn ich werde versuchen, das klein zu halten, aber es wird mir bestimmt passieren. Also wer dieses Spiel nochmal spielen will, der überspringt vielleicht diesen Teil. Oder wer sagt, ja, okay, ich verrate jetzt keine großen Lösungen oder irgendwie sowas, ne? Aber wer sich da ein bisschen überraschen lassen will, muss vielleicht mit einem Ohr weghören oder halt, wie gesagt, zum nächsten gehen. Ganz ohne geht's leider nicht. Also beide Teile, der eine ist von 2023, das ist die orange Box, und dann gab's Perspectives Blue. Die ist von 2024. Die sind beide von Matthew Dunstan und David Neal bei Space Cowboys erschienen. Und die Artists, also es sind 4 verschiedene bei jedem Spiel. Und der einzige, der mir vom Namen am Anfang was gesagt hat, ist Vincent Dutré. Der war nämlich bei der ersten Box mit dabei. Und bei der zweiten Box habe ich aber irgendwohin gehabt, der Julian Rico war es, glaube ich, irgendein anderer, der so ein paar Sachen mit dieser, My Father's Work, genau. James Orban, also wer My Father's Work kennt zum Beispiel, finde ich nämlich optisch total schön, da war der auch mit dabei. Also da sind schon Designer mit dabei gewesen, die das optisch sehr, sehr schön aufbereitet haben. Und das ist wichtig, denn in dem Spiel geht es darum, Kriminalfälle zu lösen anhand von Karten, die man kriegt. Und es ist so, dass es pro Fall 12 Karten sind. Das heißt, wenn ich das zu dritt spiele, kriegt jeder 4 in die Hand und darf aber die Informationen nicht mit seinen Nachbarn, darf die Karten nicht seinen Nachbarn zeigen, also nur darüber berichten, was er sieht. Und dann muss man sich halt irgendwie überlegen, wie arbeite ich jetzt als Gruppe am geschicktesten so zusammen, dass ich quasi den anderen erkläre, was da drauf zu sehen ist und die anderen halt irgendwie damit was anfangen können. Und dann muss ich halt irgendwie was zusammenfügen. Und am Anfang steht halt immer so drauf, dass, also man hat eine Frage, die man vor Akt machen muss. Also sind immer 4 Akte pro Fall. Im ersten, zweiten, also ist pro Akt dann so, dass es dann halt am Anfang eine Frage gibt, die halt gelöst werden muss. Und dann steht immer, ihr müsst am Ende folgende Frage beantworten und die Und drei weitere Fragen. Und welche das sind, wird halt nicht verraten. Aber es ist immer so, dass das Fragen halt sind, die sich aus dem Spiel eigentlich ergeben, sodass man dann, wenn man die Frage beantwortet, die gegeben ist, auch die anderen Fragen beantworten kann, die man vorher nicht kennt. Und man darf halt irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt sich entscheiden, eine der Karten offen hinzulegen für alle. Da muss man halt beraten, okay, ja, wir brauchen jetzt von der Karte die Information, die sollten wir alle mal sehen, damit wir damit was anfangen können. Und wenn man darüber hinaus denkt, man müsste mehrere Karten hinlegen, dann kriegt man halt immer Punkteabzug. Haben wir nicht einmal gebraucht. Also es ist wirklich machbar, jeden einzelnen Fall aus beiden Boxen zu schaffen, ohne auch nur mehr als diese eine Karte aufzudecken. Man braucht nur die eine. Und dann spielt man diese drei Akte und der vierte Akt sagt dann immer so, jetzt alle Karten. Alle kriegen alle Karten und jetzt müsst ihr diese eine Frage machen. Wer das gerne mal erleben möchte, wie das so abläuft, wir haben zu der orangen Box, zu dem ersten Fall, inzwischen ein vollständiges Playthrough in, ich weiß es nicht, ich glaube 2 oder 3 Podcasts, war ich nicht mit dabei. Ich glaube Daniel und Tobi und noch irgendwer, ich weiß nicht mehr genau, wer da mit dabei war, müssen wir mal gucken. Also lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuhören, wenn man da irgendwie einen Eindruck von kriegen will. Aber dann wird man natürlich schwer gespoilert, ne? Denn die spielen diesen ersten Akt, die spielen die ersten 4 Akte vom ersten Fall komplett durch. Es macht richtig viel Spaß, ja. Es macht wirklich richtig viel Spaß. Die Rätsel sind total abwechselnd. Ich finde die orange Box besser als die blaue. Das muss ich auch sagen. Von der blauen war ich zwischendurch mal ein bisschen enttäuscht. Der letzte Fall der blauen, den fand ich wieder ganz cool. Sie haben sich auch beim ersten ein bisschen was anderes einfallen lassen. So von der Art und Weise. Das hat auch funktioniert, aber es war irgendwie zu leicht. Also die blaue Box fand ich insgesamt auch deutlich leichter als die orange Box. Weiß nicht, ob sie da irgendwie Feedback gekriegt haben, dass das so schwer war oder so. Keine Ahnung. Aber es macht richtig viel Spaß. Die Fälle unterscheiden sich von Kunstraub, wirklich über Mord, über, ich glaube, bei einem Rockfestival war irgendwas, kriege ich nicht mehr zusammen, auch total geil und so. In der blauen Box geht es irgendwie geschichtlich durch, also da geht es so ins Mittelalter, glaube ich, war es genau, zu den Römern und so, also total witzig gemacht. Immer mit so einem Twist auch teilweise dabei. Den fand ich auch in der blauen Box ein bisschen vorhersehbarer. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal so den Twist weglassen und das vielleicht nicht. Also man erwartet es dann halt schon so ein bisschen, ja, Moment, vielleicht ist jetzt der Böse. Und dann war es halt am Anfang, am Ende so, man muss halt natürlich den Weg dahin finden. Aber es ist halt schade, wenn man es dann vorher vielleicht schon so erwartet hat, aufgrund dessen, dass man einfach diesen Twist halt erwartet, ne? Aber es hat trotzdem mega Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, wer Point of View kennt, das ist ja so ein ähnliches Prinzip, dass man nur das eine Bild sieht und dann miteinander reden muss, was man so, was die anderen sehen und dann da Sachen lösen. Perspectives ist für mich klar besser, funktioniert klar besser, macht mega viel Spaß.
Ich kenne es selber nicht, ich habe es nicht gespielt. Ich habe aber die beiden Podcast-Folgen, ne, stimmt gar nicht. Ich habe nur die eine Podcast-Folge, die erste Podcast-Folge, die habe ich angehört. Es sind übrigens Tobi, Daniel, Peter und Philipp, den ihr hier auch aus dem Team-Podcast kennt. Die waren da dabei. Und den Podcast anzuhören, den fand ich schon recht spannend. Ich glaube nicht, dass ich selbst mit dem Spiel was anfangen könnte.
Ist witzig, ging mir nämlich vorher auch so. Also an mir ist zum Beispiel, also die Exit-Spiele sind nicht so meins. Medical Mysteries habe ich vorher irgendwann mal ausprobiert. Fand ich auch, weiß ich nicht, fand ich doof. nicht so gut auf jeden Fall. Perspectives hat richtig für mich richtig gut funktioniert. Also ich bin eigentlich auch nicht unbedingt so der Typ für diese Spiele, aber das war irgendwie so ein cooles neues Erlebnis und es ist so wunderschön, auch einen Akt an einem Abend irgendwie innerhalb von 1,5-2 Stunden zu dritt, kein Problem und sowas, ein Fall so, also mit den 4 Akten durch, das funktioniert auch wunderbar. Ich könnte mir vorstellen, dass es zu zweit nicht so geil ist und wahrscheinlich sogar zu viert noch besser ist, weil man dann halt nur 3 Bilder hat und noch ein bisschen mehr kommunizieren muss. Weiß ich nicht. Aber es war halt auch zu dritt wirklich viel Spaß dabei.
Von dem, was ich eben vom Podcast so rausgehört habe, mehr Spieler ist dann schon besser, weil dann, du hast einfach weniger Informationen, musst mehr kommunizieren. Ja. Dadurch kann ich mir vorstellen, dass es schon besser ist, ja.
Ich überlege gerade, zählt die blaue Box als Erweiterung? Nee, ne? Ist eine Fortsetzung dann?
Nein, ist eine Fortsetzung. Sonst hätte ich vorhin auch Love Letter als Erweiterung angebracht, weil da sind 2 neue Karten mit dabei in der neuen Version.
Stimmt. Das mussten wir ja auch neulich mit dir spielen.
Mussten. Okay, Nils, du wärst durch mit deiner Perspective-Box. Dann darf Johanna nochmal.
Alles klar. Ja, ich habe so ein bisschen überlegt. Ich habe jetzt im Urlaub Biddle gespielt. Das ist im Prinzip ein sehr simples Spiel. Es ist so eine Art Kniffel. Nur man spielt es so ein bisschen in Teams. Man bekommt eine Aufgabenkarte. Die Aufgabenkarte gibt vor, was man zu erreichen hat. Also zum Beispiel habe vier Sechser und irgendwelche weiteren zwei Würfel. Und dann sagst du an, in wie viel Zügen du das schaffst. Also dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich glaube, ich schaffe das in 6 Zügen. Und dann darf ich halt auch immer beliebig viele Würfel in diesen Zügen neu werfen und beliebig viele Würfel behalten. Und dann ist die nächste Person in der Reihe dran und sagt, ah nee, 6, ich schaffe das in 5. Und das geht dann so lange weiter, bis sich die ganze Gruppe geeinigt hat. Und eine Person muss immer dagegen sein. Man kann dann jederzeit aussteigen und sagen, nee, ich glaube nicht, dass ihr das in 5 Zügen schafft. Und dann kommt es halt drauf an, dann wird gewürfelt. Und wenn die Person, die auf sich selbst gewettet hat, im Prinzip oder ihr Team, die auch auf diese Person gewettet hat, das dann schafft, gibt es Punkte. Wenn nicht, kriegt halt die Gegenseite Punkte, die auf das Gegenteil gewettet hat. Und es ist halt ein super simples Prinzip, dauert nicht lange, ist auch für Kinder cool. Und es erzeugt dann doch irgendwie erstaunlich viel Spannung. Also da hat man einfach dann Kniffel mit Einsatz, weil man sich halt schon überlegen muss, so, oh nee, eigentlich ist es totaler Quatsch. Das schafft man nicht in 3 Würfen. Aber ich würde halt so viele Punkte bekommen, wenn ich es doch schaffe, dass es halt schon irgendwie so ein bisschen lustiges vor sich hin pokern ist. Und ich glaube, das Ganze geht dann irgendwie so um die 10 Runden oder so. Also das dauert dann etwa eine halbe Stunde vielleicht. Und das hat uns schon immer sehr viel Spaß gemacht, weil man immer so ein bisschen diesen Faktor hat von, werde ich es jetzt schaffen? Werde ich es schaffen? Ich schaffe das doch noch. Nein, doch nicht geschafft.
Volle Zustimmung von mir. Super lustiges Spiel, ja. Ich habe am Anfang, als du den Titel Biddle genannt hast, erstmal überlegen müssen. Biddle kenne ich nicht. Und dann habe ich es gegoogelt gerade eben, habe das Bild gesehen. Ja, natürlich. Ich habe es tatsächlich im Schrank und ich finde es auch echt mega cool. Ich bin kein Kniffelfan, überhaupt kein Kniffelfan. Aber im Endeffekt machst du nichts anderes wie beim Kniffel, nur dass du eben vorher diesen Wetteinsatz bringst und dann eben überlegst, ha, gehe ich da jetzt mit oder sage ich, komm, ich biete noch weniger Runden an oder steige ich eben aus und bin dagegen. Und je nachdem, welche Seite dann halt gewinnt, kriegst du Punkte oder nicht. Im Endeffekt ist doch völlig egal, wer am Schluss gewonnen hat. Aber diesen Wettkampfcharakter, ein Team gegen das andere und dann wird eben gewürfelt und viel Zufall dabei, trotzdem super lustig.
Vor allem, man hat häufig dieselben Pappnasen, die dann sich immer überschätzen. Das ist auch quasi eine Menschenstudie in dem Sinne.
Ja, das stimmt. Erschaffe ich den Kniffel in nur einem Zug? Die Möglichkeit besteht, ja. Aber manche schaffen es in 10 Zügen nicht.
Ich habe gerade geguckt, es ist Ralf Zulinde, ne? Es ist so ein typisches Ralf Zulinde-Spiel, oder? Also der macht doch so ganz viel also erstmal macht er viel Kinderspiel, aber auch viel irgendwie Roll and Ride und Flip and Ride und keine Ahnung was. Zumindest verbinde ich das irgendwie mit ihm.
Es ist tatsächlich, also das Spiel ist von Amigo aus dem Jahr 2025.
Pass auf,
Und die
Uwe.
Designer sind Carsten Rolfs und Ralf Zurlinde. Carsten Rolfs hat bisher 3 Spiele gemacht, also scheint noch ein relativ frischer Designer zu sein. Ralf Zurlinde hat schon ein paar mehr
Ja,
Spiele auf dem
ja.
Buckel.
Ja, bei dem Spiel geht es auch überhaupt nicht um Können. Also Würfel
Nee.
werfen kann wohl jeder. Gehe ich mal schwer davon aus. Aber einfach diese Selbstüberschätzung. Ah, du gehst jetzt mit? Nee, du kannst mich mal. Ich gehe noch einfach eins tiefer. Steig bitte aus, damit ich zeigen kann, ich kann das und du nicht. Lustig.
Ja, kann ich definitiv bestätigen. Und es ist schön irgendwie in einer kleinen Pause. Also irgendwie, wenn man eine halbe Stunde vor dem Mittagessen hat, dann kann man da noch eine Runde würfeln.
Nils noch nicht gespielt, denke ich.
Nee, nee, nee. Ich weiß nicht, Roll and Ride ist irgendwie für mich nicht mehr so.
Das ist kein
Also da
Roll
muss.
and Ride.
Ist kein Roll
Nein,
and also
Ride.
nein, aber also generell dieses reine Glückswürfel-Ding. Also du sagst ja selber Kniffel. Ich mag auch kein Kniffel, ne? Und
Ich mag
ich
auch keinen
mag auch
Kniffel.
eigentlich
Ich mag auch
dieses.
keinen Knüppel.
Ich mag auch kein Dice Throne.
Da habe ich noch nicht gespielt und das liegt hier auch immer noch. Ja, ich weiß nicht, also irgendwie, das macht mich so überhaupt nicht an. Ist gar nicht aber böse gemeint.
Wer liebt denn nicht Würfel werfen? Ich verstehe das
ja, nicht. Ich liebe Würfel. Ich liebe Würfel, aber ich liebe Würfel irgendwie nicht um dieses reine, ich will 3 Sechsen und ich will 4 Neunen und keine Ahnung was. Also, weiß nicht, ich muss es wahrscheinlich mal ausprobieren, aber ich befürchte, es würde mir nicht gefallen.
Ja, vielleicht müssen wir irgendwann mal das Anfangsthema, für was kann man Würfel alles einsetzen, auch mal besprechen. Machen wir vielleicht in der nächsten Folge.
Da fallen mir ganz viele Sachen ein.
Glaube ich dir. Biddle hat übrigens eine Wertung von 6,9, also knapp unter der magischen Boardgame Geek 7. Das nächste Spiel, was ich jetzt vorstelle, hat eine glatte 8,0 und es ist ein Stichkartenspiel, kooperativ im Herr der Ringe-Universum. Die Rede ist von Herr der Ringe, The Fellowship of the Ring, wie heißt es denn? Die Gemeinschaft des Ringes. Und zwar das Trick-Taking-Game, also ein Stichkartenspiel, kooperativ. Das Spiel hat schon einige Vorgänger. Angefangen hat es mit The Crew, ein Stichkartenspiel kooperativ, wo man verschiedene Aufträge hat erfüllen müssen. Die Aufträge liegen am Anfang in der Mitte und jeder, beginnend beim Startspieler, muss sich einen dieser Aufträge nehmen und dann eben genau diese Karte als Stich bei sich gewinnen. Und wenn jeder seine Aufträge erfüllt hat, dann hat man die Runde gewonnen und im ersten Teil gab es noch 50 verschiedene Missionen. Weiter ging es dann Mission Tiefsee, wo dann die Missionen etwas variabler gehalten worden sind, wo es dann aber auch Möglichkeiten gab, dass die Aufgaben überhaupt nicht lösbar waren, was mir nicht so gut gefallen hat. Jetzt, ich glaube, dieses Jahr kommt das dritte The Crew raus, wo es dann in die Erde gebuddelt wird mit so einem Tunnelbohrer. Rein thematisch zumindest, wo da der Kniff liegt, weiß ich nicht. Aber letztes Jahr, 2025, kam eben auch der Herr der Ringe, das Stichkartenspiel raus, was im Endeffekt die gleiche Mechanik benutzt wie The Crew. Die Aufträge sind hier dargestellt durch Charaktere, die im Spiel oder die im Film vorkommen, also Bilbo Beutlin, Frodo Beutlin, Gandalf etc. Und am Anfang werden Karten ausgeteilt, das komplette Kartendeck wird an alle Spieler verteilt und derjenige, der dann den einen Ring auf der Hand hat, der ist Startspieler und der muss sich auch zwingend Frodo Beutlin aus der Mitte nehmen und Frodo hat die Aufgabe, alle Ringkarten, es gibt 4 Stück im Spiel oder gibt es 5, er muss eine weniger als es im Spiel gibt, alle Ringkarten eben als Stiche gewinnen. Dann gibt es Gandalf, der bekommt die Karte, beiseite gelegt wurde. Am Anfang des Spiels werden alle Karten bis auf eine verteilt, muss ich mich verbessern. Und Gandalf bekommt dann diese eine Karte und darf dann noch eine Karte mit Frodo tauschen und muss, glaube ich, 2 oder 3 Stiche machen insgesamt im Spiel, weiß ich gar nicht mehr. Und dann gibt es noch Merry und Pippin, die haben dann verschiedene Aufgaben. Der eine darf nicht mehr als 3 Stiche im gesamten Spiel machen, der andere muss mehr machen als alle anderen und so weiter. Und dann spielt man eben alle Karten durch, wie ein normales Stichkartenspiel. Also einer kommt raus, man muss bedienen und dann eben seine Aufgaben erfüllen. Und wenn das der Fall ist, dann könnt ihr weitergehen ins nächste Kapitel. Dann wird auch immer so eine kleine Geschichte vorgelesen. Ja, jetzt verlassen die Hobbits gerade das Auenland oder sie kommen nach Hobbingen oder wie auch immer. So wie halt im Buch die Geschichte voranschreitet. Wir sind jetzt im dritten Kapitel und haben das dritte Kapitel geschafft. Und es kommen natürlich auch immer wieder neue Regeln mit ins Spiel. Also da kommt so ein böses Kartendeck noch, kommt da mit rein, wo die Aufgaben dann nochmal ein bisschen schwieriger werden. Und Kapitel um Kapitel werden einfach die Aufgaben komplizierter, vielleicht nicht ganz, aber schwieriger eben zu lösen. Am Anfang ist es noch recht einfach, die Charaktere zu bedienen und gegen Ende wird es dann halt immer ein bisschen schwieriger. Ich finde das Thema, ich liebe Herr der Ringe. Ich finde auch die Mechanik von The Crew gut weitergedacht. Die Aufgaben sind gut lösbar und jetzt zumindest nach 3 Kapiteln, die ich gespielt habe, der Anstieg von dem Schwierigkeitsgrad sehr angenehm. Es ist machbar, es ist aber auch nicht ganz trivial. Ja, insgesamt. Auch die Illustrationen finde ich gut. Die haben nicht einfach die Filmillustrationen genommen, sondern haben sich eigene Bilder ausgedacht. Artist wäre noch zu nennen Elaine Ryan und Samuel R. Shimota. Designer ist übrigens Brian Bornmüller und das Ganze ist erschienen bei Asmodee. Gut, Nils ist kein so ein Fan von Stichkartenspielen, wie ich weiß.
Ich bin auch kein guter Stichkartenspieler, ist schon okay.
Vielleicht bist du deswegen kein Fan davon. Genau, also ein bisschen Stichspiel, Freude muss man haben und vielleicht auch ein bisschen Know-how, wie die Karten ausgespielt wird, wann Bedienzwang ist, was es heißt, sich blank zu spielen und so weiter. Das hilft schon enorm bei den kooperativen Stichspielen. Ja.
Also ich habe einige Stichspiele ausprobiert, unter anderem übrigens auch das hier. Und zwei Stichspiele, die ich wieder spielen würde, und dazu gehört das hier. Also mir hat nämlich das Artwork unfassbar gut gefallen auch. Ich liebe Herr der Ringe auch. Ich lese gerade meiner Tochter das Buch vor. Die Bücher sind schon beim zweiten. Und ich fand es zum Beispiel so geil, dass sich diese Geschichte hier halt auch komplett an den Büchern orientiert. Und nicht am Film, ne? Also, denn du kriegst ja irgendwann auch die Möglichkeit, hier Tom Bombadil und Gildor und keine Ahnung was, Glorfindel, weiß nicht, wenn mir jetzt noch alles einfallen könnte, der halt im Film fehlt. Also Charaktere, die im Film fehlen, die dann hier ja irgendwie mit drin sind, ne? Und es ist ja auch wirklich so, dass jede Mission sich in der Geschichte weiter orientiert, ne? Die da drin ist. Und das hat mir gut gefallen. Es ist nicht so, dass wir hier haben und wir dann sagen, ach komm, wir machen wieder und wir wollen und wir gucken und so. Ja, es funktioniert, aber es ist keine kooperative Variante, die mich jetzt irgendwie total reizt oder sowas, ne? Weil es ist halt auch immer noch ein Stichkartenspiel und das ist einfach nicht meine Lieblingsart, meine Lieblingsmechanik. Mhm. Aber es ist wirklich ein gutes Spiel, das erkenne ich auch an. Und ich verstehe auch deswegen sehr, sehr gut, dass sie jetzt eine zweite, also war ja von vornherein eigentlich klar, dass es weitergeht mit die zwei Türme, ne? Und das ist ja jetzt irgendwie, glaube ich, sogar schon draußen.
Die zwei Türme ist schon draußen, ja, genau.
Ja, wird wieder gut funktionieren, ne? Und wahrscheinlich wird auch der nächste dann wieder gut funktionieren und
ja,
so.
Ja, sicher.
Also was alle, die so das mögen, würde ich auch immer sagen, ja. Ich habe übrigens auch mal so Crew angespielt mit irgendwelchen Leuten, auch schon länger her. Hat mich gar nicht gekriegt, ne? Und das hat mich gekriegt, witzigerweise. Ich weiß nicht, ob es nur an, also ich habe die Crew zu wenig gespielt, ne? Also irgendwas hat mir wesentlich besser gefallen. Ich bezweifle, dass es nur Herr der Ringe war. Ich hatte so das Gefühl, dass die irgendwas besser gemacht haben bei dieser.
Ja, du spürst ja das Thema bei The Crew nicht wirklich, meiner Meinung nach. Ja, du versuchst halt die Missionen, das sind einfache Karten. Ja, die blaue Karte, die gelbe Karte, die gelbe 3 musst du dann halt als Mission zu dir holen. Hm. So what, das spürst du nicht. Aber Frodo, dass eben derjenige ist, der die ganzen Ringe einsammeln muss, das macht irgendwie Sinn, wenn du zumindest Herr der Ringe kennst. Ja, was ich an dem Spiel leider bemängeln muss. Bei The Crew war es noch so, dass ich einfach sagen kann, ach komm, heute spielen wir mal Mission 20 und dann kann da jeder mitspielen, auch wenn er das Spiel noch nie vorher gespielt hat. Ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber im Endeffekt ändert sich nichts. Aber gerade bei dem Herr der Ringe habe ich jetzt zum dritten Mal neu angefangen, deswegen bin ich auch erst in Kapitel 3 und immer wieder mit neuen Leuten und dann fängt man eben wieder bei Kapitel 1 an. Das ist ein bisschen schade.
Das ist quasi Legacy-mäßig, ne? Da kann man mit dem, das Karten reinkommen, genau. Und so, Charaktere freigeschaltet werden, muss man das echt,
genau,
Legacy-mäßig durchspielen, ja.
Also du musst es nicht, die Kartenstapel sind ja offen, aber in Kapitel 2 kommen dann eben neue Charaktere rein, die dann eben in Kapitel 2 im Buch dann eben auch tatsächlich vorkommen.
Ja.
Oder ob das jetzt wirklich Kapitel für Kapitel buchmäßig, kann ich nicht mal sagen, aber eben die Charaktere kommen peu à peu nach Geschichte so dann ins Spiel rein. Und irgendwann mal verlässt einen Gandalf und dann musst du eben mit den anderen, also Gandalf ist ein sehr starker Charakter, weil er eben die letzte Karte noch mit auf die Hand kriegt. Das spürt man dann auch im Spiel, dass dieser Charakter sehr stark ist, aber irgendwann mal ist Gandalf weg, weil er dann wegreitet und die Hobbits, und zwar 5 Hobbits, da ist nämlich Dick Bolger noch mit dabei, dass sie auf sich alleine gestellt sind und dass du eben diesen starken Charakter erstmal nicht zur Verfügung hast. Der wird dann später wahrscheinlich wiederkommen. Und diese Thematik, die spürt man. Also das Buch, die Geschichte, die spürt man. Ich zumindest.
Ja, ich habe es auch gespürt. Fand ich auch gut. Also es hat mir auch gefallen, dass wir das geschafft haben.
Versteht man denn die Geschichte auch, wenn man das nicht gelesen oder geschaut hat?
Das kann ich so jetzt natürlich nicht sagen, weil ich habe das Buch gelesen und die Filme geguckt. Aber es ist immer so eine Einführungsgeschichte auf den Karten drauf, wo dann drauf geschrieben steht, was passiert jetzt. Ja, die Hobbits verlassen Hobbingen und gehen jetzt auf die Reise da und dahin. Also du kriegst eine kleine Geschichte erzählt, ja. Ob du dann das Spiel wirklich fühlst, ob du mit den Charakteren wirklich was anfangen kannst, das weiß ich nicht.
Ich hätte auch gedacht, dass dann was auf der Strecke bleibt, wenn man das gar nicht kennt. Ich überlege aber auch, ob Leute, die es gar nicht kennen, die Herr der Ringe mit überhaupt keine Berührungspunkte zu Herr der Ringe haben, kaufen die sich so ein Spiel?
Weiß ich nicht.
Die kaufen dann
das wahrscheinlich ist nämlich so die cool. Frage, die ich mir gerade stelle. Ich mag nämlich The Crew gerne. Sowohl das erste als auch das zweite. Aber zu Herr der Ringe habe ich irgendwie gar keinen Bezug. Und dementsprechend ist Johanna es kicken? Auch...
Sven wollte dich kicken gerade.
Nils wollte, dass ich dich kicke. Das mache ich nicht. Ich mag dich viel zu sehr.
Aber wir hassen dich ab sofort.
Der, und wo ist der Nils?
Ich meine, ich habe die ersten zwei Filme geschaut, aber es war für mich halt eher wie eine sehr lange Neuseeland-Doku, muss ich zugeben. Und dann wurde mir immer gesagt, der dritte, das ist der, wo die ganze Action passiert. Aber irgendwie, wenn ich zwei Filme gucken muss, um endlich den zu finden, der gut ist, dann...
Ich finde den ersten schon gut.
Ich lese mal die Bücher, da ist nie Action.
Ja, das habe ich gehört, dass das so sein soll. Ich glaube, da bin ich einfach zu single-minded. Ich brauche also, das irgendwie.
Aber wenn im ersten Kapitel schon die ganzen Hobbits erklärt werden und wer mit wem verwandt ist, und wenn du das geschafft hast, dann wird's gut.
Aber auch dann hast du ja ewig Landschaftsbeschreibungen die ganze Zeit. Also.
Ich meine, ich bin das gewöhnt. Ich habe alle Game of Thrones Bücher gelesen. Also ich kann das schon verstehen, so dass ich habe auch wirklich, wirklich viele Landschaftsbeschreibungen gelesen, aber irgendwie das hat mich nicht so abgeholt, aber es ist ehrlich gesagt halt auch 15 Jahre her. Wahrscheinlich, wenn ich dem nochmal eine Chance geben würde, wäre es vielleicht anders. Aber naja, da stellt sich für mich dann natürlich die Frage, hat das auch einen Reiz für mich als Nicht-Fan, weil wenn es einfach ein solides Spiel ist, dann käme das ja vielleicht schon mal in Betracht.
Also einer der Mitspielenden hat zumindest gesagt, dass er The Crew auch durchgespielt hatte. Und er hat gesagt, er fand es zugänglicher.
Das Herr der Ringe jetzt?
Ja.
Finde ich auch.
Aber das ist eine Meinung, ne? Also ein einziger, der das so. Also er hat gesagt, ihm hat das besser gefallen.
Mit mir sind es zwei. Aber ich bin auch, wie gesagt, Herr der Ringe-Fan, aber ich finde es auch wesentlich zugänglicher, weil du eben Charaktere hast, die irgendeine Mission erfüllen wollen und nicht, also The Crew spüre ich kein Thema.
Hm. Nee, das stimmt, das spüre ich da auch nicht wirklich. Aber bei The Crew, hattest du ja auch schon erwähnt, ist halt auch so ein bisschen der Vorteil, man greift sich irgendeine Mission in der Mitte und versucht die dann halt und muss nicht unbedingt immer eine feste, gleichbleibende Gruppe dafür haben.
Das musst du wahrscheinlich auch beim Herr der Ringe nicht. Aber da habe ich so das Bedürfnis, ich nehme alle von vornherein mit. Weil eben eine Geschichte erzählt wird. Ja. Bei The Crew wird tatsächlich auch eine Geschichte erzählt. Wir haben auch 1 bis 50 durchgespielt und am Schluss bist du dann eben bei Planet X und dann findest du das Wurmloch zurück. Spoiler, zur Erde. Ja, also da gibt es auch viel Texte, den du dann vorlesen kannst und das gibt eine Geschichte, aber da bin ich nie wirklich drin.
War The Crew das erste kooperative Spiel jemals?
Soweit ich weiß, ja.
Weil ich gerade überlege, ob das dieser, ich nenne es jetzt mal Time-Stories-Effekt ist. Es ist neu und es ist geil und es ist ungewöhnlich und deswegen stürzen sich alle drauf. Aber dann kommen halt so nach und nach die es besser machen und dann wird das halt abgelöst, ne?
Ich weiß nicht. Ich würde The Crew immer noch spielen. Ich finde The Crew immer noch ein gutes Spiel. Aber, wie du sagst, Herr der Ringe, wenn ich beide Spiele auf dem Tisch habe, spiele ich diese Herr der Ringe-Variante.
Ein Crew wurde übrigens bei deiner Aufzählung unterschlagen. Und zwar gibt es noch das wirkliche dritte, The Crew Family. Das habe ich allerdings nie gespielt, das irgendwie anders sein soll. Also ich hatte mal gelesen, das ist weniger ein kooperatives Stichspiel und mehr Uno. Mehr oder weniger. Und das hat mich irgendwie abgeschreckt. Also ich mag Uno, aber das war jetzt nichts, wo ich gedacht habe, oh, das braucht.
Du magst
Sven,
Uno?
Bitte, sie mag Uno und kennt Herr der Ringe nicht. Jetzt reicht's.
Aber ich habe nicht, echt. Ich muss Uno mögen.
Wie kann man Uno mögen? Na gut, okay. Mit diesen Worten kann man ja vielleicht sogar schon den Podcast hier schließen. Es sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwelche Spiele außerhalb von Uno und Monopoly, über die ihr noch reden wollt.
Oh bitte, jetzt beleidigst du mich.
Nein, Uno habe ich ja mit dir verglichen, Monopoly war mit Nils. Gut, wir sollten diesen Podcast schließen, es ist echt schon spät, ich fange an zu labern. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, die es ausgehalten haben, mit uns dreien hier diesen Podcast zu bestreiten. Ist auch schon ziemlich lang geworden und damit würde ich einfach Tschüss sagen. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du unseren Podcast gehört hast. Hinterlasse doch bitte eine positive Bewertung oder einen kleinen Kommentar. Auf unserer Homepage www.brettspiel-news.de findest du aktuelle News rund ums Thema Brettspiel. Du kannst uns ebenfalls auf Instagram oder Facebook folgen. Und wenn du mit uns plaudern möchtest, dann melde dich auf unserem Discord-Server oder schreibe uns eine E-Mail an podcast@brettspiel-news.de. Schon interessant, kaum läuft die Aufnahme, Nils ist still.
Nils überlegt und spricht auf einmal in der dritten Person von sich selbst.
Das erste Solo-Brettspiel für Frauen? Bügeln.
Hey!
Raus. Das kommt in die Outtakes bitte, damit alle Frauen ihn hassen.
Keinen Fall kommt das in die Outtakes.
Gott, ich kenne ganz viele Spiele mit Pflichterweiterung.
Ach so, darüber machst du dir schon Gedanken?
Naja, ich fange eben gerade mit der Vorbereitung an. Ich finde, das ist nicht früh. Und ich habe keine Outtakes kreiert. Ist das nicht toll?
Okay, wunderbar. So, wir fangen jetzt an.